Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Rein geht's in eine neue Woche SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich den Grazer Biologen Clemens Aweil. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben das erste Buch zum Thema Waldmedizin veröffentlicht, haben darüber auch schon hier in der Sendung berichtet und verbinden jetzt das Thema Waldmedizin, Waldtherapie mit der Arbeit mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Da könnte jetzt manch einer denken, boah, ist das aber sehr speziell. Sie sagen aber, es ist dennoch für ganz viele interessant. Warum?
Ja, es vermittelt, die Natur vermittelt uns ein Verständnis von uns selbst, weil wir sind ja aus der Natur hervorgegangen. Wir sind Naturwesen und Kulturwesen. Wir sind beides. Und wir sind auch Teil der Naturvielfalt. Und der Wald vermittelt uns ein Verständnis, wie wichtig Vielfalt ist. Also wenn wir alle gleich wären, wenn im Wald alle Lebensformen gleich wären, würde das Ökosystem zusammenbrechen, Stichwort Monokultur. Und es vermittelt uns, wie wichtig die Vielfalt ist. Und das können wir auf uns übertragen, dass eben das Anderssein unter Anführungszeichen einen Wert haben kann. Und es betrifft eben nicht nur Autisten, die sind oft Exzentriker, die betrifft es ganz besonders, sondern das ist etwas, was auch jeder für sich selbst nutzen kann, dass er seine Individualität als Ausdruck der Naturvielfalt wertschätzen kann.
Da steckt also ganz viel drin. Sie haben den Autismus bezeichnet als eine faszinierende Art des Seins und haben als Zivi viel mit autistischen Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und der Wald ist sowohl Ihr Lebensthema als auch das Thema Autismus. Wie kam es zu diesen beiden sehr unterschiedlichen Lebensthemen?
Der Wald ist mir irgendwie in die Wiege gelegt. Also mein Großvater war Botaniker und Forstwirt. Und ich bin mit dem Wald aufgewachsen und ich glaube, ich bin wirklich nicht der einzige Mensch, der eine starke Verbindung zum Wald spürt. Der Wald, wir sind ja Wesen des Waldes in unserem Ursprung und der hat sehr viel mit unserer Identität zu tun. Und es war für mich auch immer klar, dass ich Biologe werden möchte, wenn auch über den Umweg einer Buchbinderlehre mit Abendmatura, aber ich bin dann Biologe geworden. Und auf diesem Weg zum Biologen musste ich auch Zivildienst machen und habe dann mit autistischen Kindern gearbeitet. Und da hat sich gezeigt, dass mich das sehr fasziniert und dass ich auch einen guten Draht und sie zu mir hatten. Und dann hätte ich fast die Biologie zugunsten der Psychologie wieder verworfen, bin aber dann bei der Biologie geblieben. Das ist einfach so mein Lebensthema. Und interessanterweise, diese Faszination für Autismus aus meinem Zivildienst, die ist dann 2014 wieder relevant geworden. Da ist nämlich mein kleiner Sohn Johnny geboren worden. Und er ist auch Autist.
Also es ist fast da denkt ein bisschen, man, was ein Zufall, oder?
Das ist ein Zufall. Man könnte fast sagen, es ist fast so, als hätte mich der Zivildienst auf meine spätere große Lebensaufgabe vorbereitet. Schon im Zivildienst bin ich mit diesen autistischen Kindern ganz viel im Wald unterwegs gewesen, habe festgestellt, dass der Wald sie unglaublich unterstützt in ihrer Entwicklung. Und so führe ich jetzt auch zum Beispiel in meiner aktuellen Arbeit und als Biologe und auch in meinem Privatleben mit meinem Sohn und mit anderen autistischen Kindern diese Themen Wald und Autismusförderung zusammen und das mit sehr großem Erfolg.
Sie haben über die Waldtherapie und Autismus geschrieben. Es gibt noch ein Buch, das Autismus von einer anderen Seite gezeigt hat, das viel besprochen wurde. Der Junge, der zu viel fühlte. Und da geht es um einen berühmten Hirnforscher, der einen autistischen Sohn bekommt. Der begann dann nachzuforschen, was Autismus wirklich ist. Und ein Fazit war dann, nicht Autisten fehlt Empathie, sondern uns fehlt die Empathie für Autisten. Und daher ist der Therapieansatz, der vielfach verfolgt wird, ein völlig falscher. Sehen Sie das ähnlich?
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ich habe mir da auch sehr viele Gedanken dazu gemacht und ich würde sagen, mein neues Buch ist nicht nur ein Buch über Therapie bei Autismus, sondern auch im Endteil wirklich ein Plädoyer, Autismus ganz anders zu sehen, nicht zu pathologisieren und auch diese, es ist auch ein Stück weit eine Kritik am Therapiesystem, das in vielen Teilen ein Angleichungssystem ist, wo auch Eltern immer wieder unter Druck geraten, unter Verdacht geraten. Also es gibt nach wie vor immer wieder Vorkommnisse bei Kindern mit Autismus, dass die Eltern irgendwie so, dass ihnen Zuschreibungen gemacht werden. Also da gibt es nach wie vor einen großen Aufholbedarf.
Zuschreibungen inwiefern?
Verantwortung, dass man verantwortlich ist dafür, dass das Kind auffällig ist. Ja, also es wird immer zuerst mal bei den Eltern gesucht. Mhm. Da gibt es viele Geschichten, habe ich auch selbst einiges erlebt. Zuschreibungen an die Eltern und diese Pathologisierung des Autismus, dass man eben nicht versteht, dass Autismus ein von Natur aus Anderssein ist, das auch seinen Platz hat in dieser Vielfalt, auch wenn es uns problematisch erscheint und vor große, große Herausforderungen stellt. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber dass es eben auch einen Wert hat.
Aber es ist ja vielfach gar nicht so leicht, Autismus überhaupt zu diagnostizieren. Wie war das bei Ihrem Sohn Johnny?
So, beim Johnny war das so, dass es mit circa 16 Monaten auffällig war, dass er sehr isoliert gespielt hat, dass er sein Spielzeug hauptsächlich auf technische Funktionsweisen untersucht hat und weniger damit gespielt hat. Also er hat Autos nicht durch die Gegend geschoben, sondern nur noch geschaut, wie funktioniert dieses Rad, wie funktioniert der Kreisel technisch. Und dann hat er angefangen, Buchstaben zu lernen, überall in der Welt Buchstaben zu suchen, Zahlen zu suchen und hat sich auf diese Weise auch, er ist jetzt 5 Jahre, er kann in Blockbuchstaben schreiben, hat sich selber das Schreiben beigebracht. Und was schreibt er? Ausschließlich Automarken.
Wo ja viele Eltern auch stolz sind und sagen, mein Kind hat etwas ganz Besonderes und hat ganz besondere Fähigkeiten. Wie
das
kamen Sie darauf?
Das ist der Punkt. Man kann sagen, Autismus ist eine faszinierende Form des Seins mit ganz besonderen Fähigkeiten, so wie jeder Mensch besondere Fähigkeiten hat. Ja? Aber bei Autismus ist es oft sehr auffällig. Und auf der anderen Seite ganz besonderen Defiziten. Und da muss man eben genau hinschauen. Ich sage immer, ein autistisches Kind, meiner Erfahrung nach, ist wie ein Laserstrahl. Sie leuchten einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit mit maximaler Leuchtkraft aus. Und dadurch entstehen auch diese Inselbegabungen und dadurch können andere Bereiche zurückbleiben. Unsere Aufgabe als Eltern autistischer Kinder wäre es, diesen Laserstrahl zumindest zu einer Taschenlampe zu erweitern, also diesen Lichtkegel zu erweitern, sodass eben der Fokus nicht zu sehr eingeschränkt ist.
Es ist gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit eines Autisten zu bekommen. Wie gehen Sie dabei Ihrem Sohn Johnny vor?
Ja, es ist sogar sehr schwierig. Also da hilft mir auch der Wald ganz massiv dabei. Der Johnny würde von früh bis spät, wenn man ihn sich selbst überlassen würde, eben wie ein Laserstrahl, sich auf einige Dinge konzentrieren. Da gehört zum Glück auch Musik dazu, aber vor allem Zahlen und Buchstaben. Die findet er dann, wie schon erwähnt, auf Autos. Er hat sich da auch interessanterweise völlig unbemerkt selbst das Schreiben in Blockbuchstaben beigebracht, indem er sich diese Buchstaben auf Kennzeichen immer wieder vorlesen hat lassen. Und ein Kind, das nicht spricht, nur ein passives Verständnis von Sprache hat, wenn dieses Kind plötzlich in Blockbuchstaben einen Autonamen schreibt, eine Automarke, dann ist es eine unglaubliche Überraschung. Das fasst man gar nicht als Elternteil. Es ist faszinierend. Und solch, also wenn man dann merkt, wie er sich unbemerkt Dinge irgendwie so beibringt und plötzlich kann er irgendwas, was man ihm gar nicht zugetraut hätte. Ja?
Macht ihn das manchmal auch Angst?
Nee, das macht mir eigentlich keine Angst, sondern es beruhigt mich. Es zeigt mir, also er zeigt ganz wenig von dem, was in ihm abgeht, aber da tut sich was. Da ist ein wacher Geist, der funktioniert ganz anders als meiner und als die meisten von uns. Aber da tut sich etwas, ja.
Aber man kann sich natürlich auch in einer Gedankenwelt verlieren. Wie ist das bei Autisten, um dann eben diese Gedankenwelt zu erreichen und dass sie auch einen Kontakt zu ihm bekommen?
Würde man ihn sozusagen immer sich selbst überlassen, würde er absolute Experte für Automarken, Zahlen, Buchstaben sein, auch für Rechnen, also typische abstrakte Dinge, aber er würde es halt sonst keine Lernerfahrungen machen. Und es gelingt mir eigentlich nur oder am besten durch Naturerfahrung, ihn aus diesem Teufelskreis der einseitigen Beschäftigungen im Alltag herauszuholen. Denn der Wald, die Natur bietet uns etwas, was Umweltpsychologen als Being Away bezeichnen, also weg sein. Und das spürt man beim Johnny und bei anderen autistischen Kindern ganz besonders. Sie werden herausgerissen aus diesen Teufelskreisen, aus diesen stereotypen Beschäftigungen des Alltags, treten in eine ganz andere Welt ein, in eine Welt der Vielfalt und in eine Welt, die nachweislich ihren Cortisolspiegel senkt, also das Stressniveau minimiert. Und es ist nachgewiesen, dass autistische Kinder einen zu hohen Cortisolspiegel haben, der auch Lernerfahrungen im Weg steht.
Was im Wald ist es, was das mit den Kindern macht?
Es sind einerseits dieses Being Away, eine ganz andere Welt, und dann sind es eben die beruhigenden Reize der Natur. Angefangen von der Vielfalt der Pflanzen, der Farben, der Anblick von Grün, die Geräusche wie der Vogelgesang, das Plätschern des Wassers, also Fluss ist für einen Johnny auch was ganz was Besonderes. Die vielen Texturen und sensorischen Wahrnehmungen, die eben nachweislich den Cortisolspiegel senken, aber auch die Aufmerksamkeitsspanne erhöhen. Das merkt man ganz deutlich. Autismus ist oft mit einem Aufmerksamkeitsdefizit verbunden, was natürlich auch ein Problem für Lernerfahrungen ist. Im Wald haben wir diese Wirkung, gesenkter Cortisolspiegel, erhöhte Aufmerksamkeit. Und dann kommt das dazu, was ich eben die biochemische Unterstützung nenne. Also es gibt biochemische Substanzen im Wald, darum dreht sich eigentlich meine Arbeit als Biologe, die auf unser Gehirn wirken, auf unseren ganzen Organismus, die zum Beispiel unser Immunsystem stärken, Pflanzensubstanzen, aber auch Mikroben aus dem Erdboden, die unsere Aufmerksamkeitsspanne, wenn wir sie einatmen, nachweislich erhöhen und auch chemische Moleküle, zum Beispiel Anionen, elektrisch negativ geladene Luftteilchen, die auch bei Einatmen unsere Aufmerksamkeitsspanne erhöhen. Und das ist sozusagen die große Unterstützung, dieses Paket, das der Wald uns bietet, die entstressende Wirkung, die Erhöhung der Aufmerksamkeitsspanne als Grundlage. Und dann kann man die Vielfalt des Waldes gezielt nutzen.
Was sagt denn die Wissenschaft? Gibt es Tests, ob der Wald tatsächlich helfen kann?
Ja, zahlreiche Untersuchungen, gerade in den letzten Jahren, und das ist ja eben auch mein Arbeitsschwerpunkt, hat die Waldmedizin gezeigt, dass auf allen Ebenen der Wald eine positive Wirkung und generell die Natur auf uns hat. Das betrifft jetzt eben das Immunsystem, das betrifft unsere Herzgesundheit. Eine Herzschutzsubstanz namens DHEA, Dehydroepiandrosteron, wird zum Beispiel aktiviert durch Waldaufenthalte. Bestimmte Immunparameter gehen in die Höhe und so weiter. Aber was natürlich ganz relevant ist bei Menschen, die eine Förderung ihrer Entwicklung brauchen, wie zum Beispiel Autisten oder auch jeder von uns, wir entwickeln uns ja auch, das sind eben die Wirkungen aufs Gehirn und aufs Nervensystem. Und da sieht man zum Beispiel eben, dass die, wie gesagt, die Stressparameter zurückgehen, dass es positive Wirkungen aufs EEG gibt, also Elektroenzephalographie, wo man eben sieht,
was bedeutet das?
Eine Messung der Gehirnströme, wo man eben sieht, dass die Gehirnstromaktivität sich zugunsten der Alphawellen verschiebt, sprich, es tritt auch hier eine Entstressung, eine beruhigende Wirkung ein. Und die Naturfaszination, das ist auch vielfach bewiesen, ist einer der wichtigen Schlüsselfaktoren, warum die Natur unsere Aufmerksamkeitsspanne erhöht und sogar bei Kindern mit ADHS wirksam ist, sodass manche Umweltpsychologen eben fordern, Natur statt Ritalin.
Ja, und Sie machen jetzt eine ganz eigene Therapie bei Johnny. Sie nennen sie die Gestaltbildungstherapie. Also Physiotraining hatte bei ihm nichts geholfen. Da gehen Sie auch über die normale Medizin hinweg und entwickeln etwas selbst. Sehen Sie da auch eine Gefahr drin?
Nee, also ich sehe keine Gefahr. Ich kümmere mich ganz, ganz massiv um die Förderung von Johnny. Und ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist. Habe aber viele negative Erfahrungen mit dem Therapiesystem. Also Stichwort eben Anpassungsmaschinerie oder eben, dass bestimmte Stärken des Kindes einfach nicht wahrgenommen werden. Ja, dass man sich kapriziert. Zum Beispiel, ganz in der Frühförderung schon. Er musste unbedingt Sterne in Sternschlitze, in Sternformen werfen und Kreise in Kreisformen. Er wollte das nicht tun. Und irgendwie ist es so in diesem Therapiemanual halt vorgesehen. Er macht es bis heute nicht. Aber er zeigt, dass er Dinge zuordnen und kategorisieren kann auf ganz andere Weise. Er hat es einfach nicht tun wollen. Er hat es auch übersprungen und hat diese Fähigkeit jetzt, ohne dass er jemals Sterne in Sternformen geworfen hat.
Also nur man so lässt ein sich Beispiel. Nicht reinzwingen in
Richtig.
Ein System.
Oder dass man mir zum Beispiel gesagt hat, ich darf ihm nicht zu viele Prompts, also Unterstützungen geben beim Gehenlernen. Ich habe mit ihm im Wald ein Geländetraining gemacht, extrem effizient, weil er einfach eine Entwicklungsverzögerung als autistisches Kind auch hat. Und ich soll darauf warten, bis er von selbst aufsteht und geht, was nie passiert wäre. Und da hat man mir als Vater, der sein Kind genau kennt, nicht geglaubt, dass das der falsche Weg ist und hat mich immer wieder in der Therapie drangsaliert, dass ich aufhören soll, mit ihm zu gehen, weil er noch nicht selbst gehen kann. Aber das hat innerhalb kürzester Zeit dazu geführt, dass er die Welt aufrecht wahrnehmen kann, dass seine Motivation, auf beiden Beinen zu gehen, extrem gestiegen ist und er innerhalb kürzester Zeit allein gegangen ist. Und danach hat eine Physiotherapeutin auch bestätigt, dass das der richtige Weg war.
Also, aber es ist natürlich immer schwierig zu sehen, was Ärzte und Physiotherapeuten empfehlen
richtig,
und was man als Eltern sieht.
Es ist gut, wenn man das Kind in Therapie schickt, in Förderung schickt, keine Frage. Wenn man aber die Zeit hat und die Möglichkeit, sollte man einfach so viel wie möglich auch selbst tun, denn wir Eltern sind die größten Experten für unsere Kinder. Und das ist definitiv so. Und von dieser Überzeugung kann mich auch niemand mehr abbringen.
Und wir können vielleicht noch kurz darüber sprechen. Das beschreiben Sie nämlich sehr intensiv in Ihrem Buch mit dem Bäumen wachsen wir in den Himmel. Welche Wirkung Hunde auf autistische Kinder haben?
Also das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich habe schon Waldspaziergänge mit Hunden gemacht, mit autistischen Kindern und mit Lamas und alles Mögliche, vor allem mit Hunden, weil das lässt sich leicht organisieren. Und da zeigt sich eben auch wissenschaftlich belegbar in vielen Studien, dass der Kontakt zu Hunden die sozialen Fähigkeiten der autistischen Kinder und generell aller Kinder verbessert. Das liegt unter anderem daran, dass autistische Kinder sich sehr schwer tun, soziale Zeichen zu deuten, und Hunde kommunizieren ihre Bedürfnisse beispielsweise auf relativ einfache Art und Weise. Und so kann das Kind eben spielerisch mit dem Hund trainieren, sich auf ihn einzulassen, auf ihn einzugehen, und darauf aufbauend kann man dann eben auch soziale Kompetenzen entwickeln. Und es ist nachgewiesen, dass Familien mit autistischen Kindern, die mit einem Hund zusammenleben, in sozialer Hinsicht bessere Erfolge erzielen als Familien mit autistischen Kindern ohne Haustier. Aber die Grundvoraussetzung ist immer, dass eine Beziehung zum Hund besteht.
Also ein Hund ist niemals ein Mittel zum Zweck.
Es geht nur, wenn es eine echte Beziehung ist, ja.
Es kommen einige Hörerfragen rein, zum Beispiel aus Göttingen von Martin Brosig, der will wissen, wie es denn bei Greta Thunberg ist mit der Aufmerksamkeit, die sich jetzt so vehement auf sie richtet, und Autismus als ständigen Begleiter. Können Sie etwas dazu sagen, eine Einordnung?
Ja, da geht es wohl um die Frage, ob es ihr um die Aufmerksamkeit geht, die ihr zugebracht wird. Also,
ja, auch wie sie vielleicht damit umgeht.
Oder wie sie damit umgeht. Also meiner Erfahrung nach mit autistischen Kindern und Jugendlichen ist es so, dass es diesen Kindern und Jugendlichen eigentlich wirklich nie um Aufmerksamkeit geht. Also auch beim Johnny merke ich das. Er hat viele Seiten, die ihn schwieriger machen als andere Kinder aufgrund des Autismus, und er hat Seiten, die ihn auch leichter machen.
Ja, zum Beispiel?
Zum Beispiel, er hat überhaupt nichts Manipulatives. Also er wird nie um Aufmerksamkeit buhlen oder irgendwas tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen, was eben viele Kinder machen. Und das beschreiben viele Eltern als anstrengend. Wir haben andere anstrengende Dinge, aber das haben wir nicht. Ja.
Aber er zeigt auch auf die Süßigkeiten, um zu sagen,
jetzt
hätte ich gerne
welche. Wenn er was haben will, dann zeigt er das, zieht uns auch dorthin. Aber es ist immer was sehr Funktionales und was sehr Aufrichtiges. Wenn er weint, geht es ihm sicher schlecht. Wenn er lacht, ist er sicher lustig. Er lacht nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er lacht nicht, um uns irgendwie zufriedenzustellen, sondern es ist immer eine sehr direkte, funktionale, aufrichtige Sache.
Aber wenn die Aufmerksamkeit sehr groß ist, wie jetzt im Beispiel von Greta Thunberg, spürt sie das dann auch? Ist das etwas, was sie mitbekommt? Ist das dann aus dem Fokus raus? Was glauben Sie?
Also das ist natürlich eine Frage, die Greta Thunberg am besten beantworten kann. Meiner Einschätzung nach zwei Dinge. Erstens, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es ihr nicht um Aufmerksamkeit geht. Sie hat einen sehr analytischen, rationalen Geist, denkt sehr funktional. Und es geht ihr sicher um die Sache. Und auch, sie hat auch ein unglaubliches Wissen. Also wenn man mit Klimatologinnen und Klimatologen spricht, die sagen, man sieht eindeutig, die kennt sich wirklich aus, die kennt sich vielleicht besser aus als so mancher Wissenschaftler.
Wo ihr vielleicht auch der Autismus bei geholfen hat.
Natürlich, dieses strukturelle, rationale, abstrakte Denken, das merkt man, ist ganz stark bei ihr, und sie ist sicher ganz an der Sache interessiert, und es geht ihr nicht um Aufmerksamkeit. Und wie sie mit der Aufmerksamkeit umgeht, also mein Eindruck ist, dass es ihr nicht schadet, also sie scheint nicht darunter zu leiden. Ich glaube aber auch, dass sie keine besonders stark ausgeprägte Form von Autismus hat. Es gibt ja ein Autismus-Spektrum, also ein großes Spektrum. Jeder Autist, jede Autistin ist anders. Der Johnny ist zum Beispiel, mein Sohn, ist zum Beispiel sicher stärker betroffen von Autismus als die Greta Thunberg.
Merken Sie denn jetzt auch durch Greta Thunberg eine andere Aufmerksamkeit, die sich vielleicht auch auf das Thema nicht nur Klima, sondern auch Autismus richtet?
Ja, Autismus ist generell ein Thema, das in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit auch noch ansteigen wird. Es gibt sehr viele Autisten. Man kann darüber streiten, ob sie heute besser erkannt werden als früher, aber jedenfalls steigt ihre Zahl an diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störungen an. Es gibt auch die Vermutung, dass es einerseits epigenetische, aber auch Umweltfaktoren eben haben kann. Also dass da Umweltbelastungen mit ein Faktor, sage ich ja, für die Entstehung von Autismus-Spektrum-Störungen sein kann, neben der Genetik natürlich.
Sie zählen viele Beispiele dafür auf, wie Ihr autistischer Sohn sich in der Natur gut entwickelt hat. Lässt sich das denn überhaupt auf andere Autisten so übertragen, denn da ist jeder natürlich auch ganz individuell.
Die grundsätzliche Wirkung des Waldes. Und da geht es auch um die sensorisches Training, um Wahrnehmungstraining und so weiter. Um geteilte Aufmerksamkeit, ganz wichtig. Die grundsätzliche Wirkung des Waldes, die habe ich wirklich bei allen autistischen Kindern und Jugendlichen, mit denen ich mich angefreundet habe, beobachtet. Und es sind schon viele mittlerweile. Also seit fast 20 Jahren habe ich Kontakt zu autistischen Kindern und Jugendlichen. Und alle haben vom Wald profitiert, aber jeder auf eine andere Weise. Ja? Also beim Johnny war es am Anfang unmöglich, mit ihm in den Wald zu gehen. Abstruserweise. Heute ist es unser großer Joker, weil er von dieser unglaublichen Vielfalt fast erdrückt war und teilweise in Panik geraten ist. Aber gerade dieses schrittweise Annähern an diese Vielfalt hat dann wiederum seine Wahrnehmung so trainiert und seine Wahrnehmungsstörung so abgebaut, dass er heute liebend gern in den Wald geht, dass er da lachend wandern geht mit mir, mit allem in Kontakt kommen möchte. Und heute ist es unser großer Joker, aber es war ein langer Weg dorthin.
Ein Prozess,
und das ist eben dieser therapeutische Prozess. Es kann sein, dass aufgrund der Reizüberflutung der Wald am Anfang schwierig ist für Kinder, aber gerade dieses langsam da hineinwachsen, nicht aufgeben und sukzessive die Kinder an den Wald zu gewöhnen, ist bereits der erste therapeutische Erfolg gewesen bei uns.
Vielleicht können Sie auch den SWR1-Hörern noch Ratschläge geben. Doris Genz aus Zell im Wiesental schreibt zum Beispiel über ihren 13-jährigen Sohn, der Autist ist, dass sie festgestellt haben, dass er Panik hat, wenn Tiere in der Nähe sind. Wir haben eben über die positive Wirkung von Hunden gesprochen. Das ist eben auch nicht überall das Gleiche. Sie beschreibt das dann, wie das im Zoo ist, und erstaunlicherweise bei Krokodilen sagt er dann, da würde er sich gerne draufsetzen. Und sie fragt jetzt, wie sollen sie vorgehen, wenn eben auch andere Freunde Tiere haben, ob die ihre Tiere wegsperren müssen. Was ist ihr Ratschlag?
Also erstens ist es natürlich ganz wichtig, dass ein Kind nicht mit Dingen konfrontiert wird, mit denen es derzeit nicht umgehen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass der Freundeskreis auch darauf Rücksicht nimmt. Und was ganz schlecht ist, ist, wenn Freunde, wenn andere Eltern irgendwie die Erfahrungen mit ihren Kindern dann auf die autistischen Kinder übertragen. Also das Letzte, was ich höre, das höre ich immer wieder, aber das Letzte, was ich brauche, ist ein Vergleich zwischen meinem autistischen Kind und ihren gesunden Kindern. Zum Beispiel Johnny mag sich nicht anziehen lassen. Gut, er muss sich anziehen lassen, aber es ist jedes Mal ein Kampf. Im Winter die Haube ist ein absoluter Horror für ihn. Aber das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Kampf ist. Und wenn dann andere Eltern zu mir sagen, ja, unserer mag auch keine Haube aufsetzen, aber er muss halt, dann ist das für mich eigentlich, ich explodiere dann schon fast, weil dann denke ich mir, ihr habt keine Ahnung, was Autismus bedeutet.
Ja.
So. Also das Umfeld muss natürlich Rücksicht nehmen und Verständnis haben und auch verstehen, dass sie Autismus nicht verstehen. So, ganz wichtig. Zweitens, man kann diese Dinge langsam abbauen. Also bei dieser Hörerinnenanfrage sehe ich zum Beispiel eine ganz klare Struktur meiner Meinung nach, ich habe es mir nämlich im Detail angeschaut, wie die Frage lautet, wo man eben sieht, vor allem schnelle und laute Tiere bereiten Probleme.
Das könnte eine Theorie sein.
Ist meine Hypothese von dem, was ich jetzt kurz gehört habe. Und leise und langsame Tiere, wie das Krokodil zum Beispiel, offensichtlich nicht. Also was ich jetzt versuchen würde, das habe ich auch bei Johnny so gemacht, weil ihn hat ja die Reizvielfalt des Waldes zuerst überfordert und er hat Panik bekommen, ist also so ein sukzessives Erhöhen dieser Dosis mit viel Gefühl und langsam. Es ist ein langsamer Prozess gewesen beim Johnny. Also ich habe ihn langsam immer mehr mit immer mehr Vielfalt konfrontiert. Heute greift er raue Borken von Bäumen an und Steine, was vor 2 Jahren hätte ihn das in Panik versetzt. Ja, aber es war ein langsames Hintasten. Und so könnte man vielleicht eben auch sich von Tier zu Tier tasten, also mit leisen, langsamen, ruhigen Tieren beginnen und etwas die Dosis immer mehr erhöhen und auf kreative Weise da einen Zugang schaffen, was aber ein langsamer Prozess ist. Nur, wie gesagt, ich habe diesen Prozess im Wald mit meinem Sohn durchgemacht und es hat funktioniert.
Viele SWR1-Hörer schalten sich ein in unsere Leute-Sendung aus Mannheim zum Beispiel, Heide Rose Lawan, und sie schreibt, dass sie als Hochsensitive erst ganz spät entdeckt hat, dass der Wald auf sie positive Wirkung hat, und sie wusste ganz lange nicht, dass sie hochsensitiv ist und hat das erst rausbekommen, indem sie erkannt hat, dass sie Bilderdenkerin ist. Clemens Awai, Sie können das erklären, was hat es mit dem Bilderdenken auf sich?
Ja, es gibt ja große Parallelen zwischen HSP, also hochsensitiven Personen, ADHS, diesem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, und Autismus. Kommt auch oft in Kombination miteinander vor. Und für alle diese Bereiche gibt es eben Studien, die belegen, dass die Natur sehr, sehr positiv auf die Entwicklung und die Therapie einwirkt. Gerade bei ADHS gibt es sehr viele Studien, die eben zeigen, dass sogar der Medikamenteneinsatz unterbleiben kann, wenn die Kinder regelmäßig in der Natur spielen dürfen. Gibt es zahlreiche Studien, auch bei Autismus. Und was speziell die autistische Wahrnehmung, das ist das Stichwort Hochsensitivität, das ist zwar bei dieser Hörerin kein Autismus, aber Hochsensitivität ist bei Autismus auch ein Thema. Was die autistische Wahrnehmung ausmacht, ist eben diese Hochsensitivität, weil autistische Kinder nehmen ja mehr wahr als wir und obwohl sie uns als zurückgezogen erscheinen und es manchmal so wirkt, als würden sie die Welt nicht wahrnehmen. Tatsache ist, sie nehmen mehr wahr. Bei vielen autistischen Kindern ist es so, dass im Gehirn mehr Minikolams, sogenannte Minisäulen ausgeprägt sind. Die sind für die Wahrnehmung verantwortlich. Das ist sozusagen ein evolutionärer Schritt, den sie gemacht haben, der aber zu Problemen führt, weil die neuronale Verkabelung, die Weiterleitung und Verarbeitung hinten nachhängt. Dadurch kann es zu einem neuronalen Rauschen und zu einer Reizüberflutung kommen. Und das sieht man eben beim Johnny und bei allen autistischen Kindern, die ich kenne, sehr deutlich. Sie sind hypersensitiv, sie nehmen zu viel wahr. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man ein Foto anschaut, auf dem alles scharf ist. Wenn wir ein Foto, ein großes Foto, ein Plakat haben, auf dem alles scharf ist, tun wir uns wahnsinnig schwer herauszukristallisieren, was ist gemeint. Genau, welches Objekt, welche Gestalt ist da im Fokus. Wir können den Hintergrund nicht mehr vom Vordergrund differenzieren. Und die autistische Wahrnehmung ist eine übersensitive Wahrnehmung mit abgeschwächter oder verschlechterter Hintergrund-Vordergrund-Differenzierung. Das heißt, es gelingt ihnen nicht, eine akustische Gestalt oder eine visuelle Gestalt, jede Art von Gestalt aus der Vielfalt des Hintergrunds herauszuheben. Sie nehmen zu viel wahr und dann kommt es eben als Schutzmechanismus zu dieser Einschränkung der Wahrnehmung, zu diesem Herunterfahren der Systeme, das nennen Psychologen Systems Shutdown, und das wirkt dann für uns wie eine verminderte Wahrnehmung, die ist aber das Resultat einer eigentlich zu breit gefächerten Wahrnehmung.
Und viele Menschen und anscheinend auch Heide Rosela Wahn, wie sie schreibt, hat es erst sehr spät festgestellt. Also da gilt es ja auch, so etwas dann zu erkennen und letztendlich, was man vielleicht im Leben häufig als Nachteil empfunden hat, vielleicht auch zu entwickeln und sich zum Vorteil zu machen. Sehen Sie das zum Beispiel auch bei der Hochsensitivität, die ja auch immer mehr besprochen wird?
Ja, das ist ein großer Vorteil. Hochsensitive Menschen sind ja in vielen Bereichen hochsensitiv. Es ist nicht nur die visuelle und akustische Wahrnehmung, sondern auch eine soziale Sensitivität. Und das sollte man ernst nehmen. Also die werden ja oft so als empfindlich, überempfindlich dargestellt. Aber das sind Menschen, die ein sehr großes soziales Gespür oft auch haben. Das kann man beruflich nutzen. Ja, auch Autisten haben meistens ganz große Stärken, die man beruflich nutzen kann.
Was ja viele Unternehmen auch schon für sich entdeckt haben.
Was inzwischen auch viele Unternehmen für sich entdeckt haben. Ganz typische Beispiele, Stephen Wiltshire, ein Autist, der recht bekannt ist, weil er nur 20 Minuten über eine Großstadt fliegen muss, egal welche, zum ersten Mal. Und dann kann er sie detailgetreu zeichnen. Jeden Dachgiebel zeichnet er ein. Der hat diese extreme Begabung, braucht aber im Alltag Unterstützung, weil er den Alltag nicht allein schafft. Kim Peek, das Vorbild für diesen Film Rain Man mit Dustin Hoffman, war in der Lage, 8 Bücher pro Tag zu scannen und sich nachweislich deren Inhalt lebenslang zu merken. Er hat zigtausende Bücher auf diese Art sich für immer gemerkt und er war in der Lage, zum Beispiel zu jedem beliebigen Datum in der Geschichte den Wochentag zu nennen, aber er konnte sich nicht selber die Schuhe zubinden.
Wahnsinn, ja. Sie können das erklären. Unter Asperger-Syndrom versteht man was genau?
Asperger-Syndrom ist eine, man sagt, milde Form des Autismus, wo die Auffälligkeiten erst nach dem dritten Lebensjahr, nach dem vollendeten dritten Lebensjahr auftreten, im Gegensatz zum früher sogenannten frühkindlichen Autismus, wo diese Auffälligkeiten früher auftreten. Und insbesondere ist auch beim Asperger-Syndrom die Sprachentwicklung in der Regel nicht so stark beeinträchtigt wie beim frühkindlichen Autismus. Aber diese Unterscheidung gibt es ja jetzt eigentlich nicht mehr in der Praxis. Man spricht nur mehr vom Autismus-Spektrum und ich glaube, das bringt die Realität auch sehr gut zum Ausdruck. Sie sind alle anders und es ist fast unmöglich, da klare Grenzen diagnostisch zu ziehen.
Das Asperger-Syndrom geht zurück auf den Kinderarzt Hans Asperger, der immer so als Beschützer der autistischen Kinder galt. Aber es gibt auch noch eine andere Seite, die beschreiben Sie auch in Ihrem Buch.
Ja, diese Seite kommt jetzt wegen einer Studie, die an der Universität Wien am Historischen Institut durchgeführt wurde, heraus, eine historische Analyse, die gezeigt hat, dass Hans Asperger ein Befürworter der sogenannten Eugenik war, also der Rassenhygiene, dass er klar geschrieben hat, wir Ärzte haben Verantwortung, Einschnitte am Volkskörper zu machen, dass er Kinder ganz nach eugenischen Maßstäben eingeteilt hat in bildungsfähig, also man kann sie eben anpassen und den entsprechenden systemischen Gegebenheiten unterwerfen. Sie sind bildungsfähig und nicht bildungs- und anpassungsfähig. Und das waren dann die Nicht-Lebenswerten. Und von denen hat er auch einige in die Klinik am Spiegelgrund in Wien geschickt, wo sie nachweislich umgebracht worden sind. Und diese Kinder, die er für bildungsfähig als bildungsfähig beurteilt hat, die hat er sozusagen wirklich gerettet, weil das war das eugenische Kriterium für die Nationalsozialisten. Aber er hat sich eindeutig für diese Rassenhygiene ausgesprochen und war nicht Mitglied in der NSDAP, aber in Organisationen, die dieser Partei nahestanden.
Also auch diese dunkle Seite kommt jetzt nach und nach
die
raus.
Die kommt durch diese Studie an der Universität Wien jetzt raus. In den USA ist es überhaupt nicht mehr üblich, vom Asperger-Syndrom zu sprechen. Wie gesagt, nur mehr Autismus-Spektrum-Störung. In England ist es auch überhaupt nicht mehr üblich und bei uns nimmt es immer mehr ab und die meisten klinischen Psychologen sprechen auch nur mehr von der Autismus-Spektrum-Störung. Und da gibt es eben so viele Bereiche. Es gibt ein wunderschönes Farbmodell eines Psychiaters aus der Schweiz, Dr. Kirsberger, der rückt eben auch ab von dieser klassischen Einteilung und er macht ein Farbmodell, wo es 4 Farbbereiche gibt, denen kann er die Autisten gut zuordnen. Und das also wird dieser Vielfalt eher gerecht als das klassische frühere Modell.
Da ist rauszuhören, da tut sich gerade ganz viel in dieser Wissenschaft, auch in der Wissenschaft der Waldmedizin, noch eine sehr junge Wissenschaft, die in Japan aber schon als Heilmethode anerkannt ist. Wo sehen Sie sich damit in 5 Jahren?
Also mein Schwerpunkt als Biologe ist Immunsystem und Wald. Ja. Das wandelt sich aber gerade durch meine eigene Betroffenheit, durch meinen autistischen Sohn und durch meinen Sohn aus dem Autismus-Spektrum, dass ich mich eben in die Richtung entwickle, jetzt mehr für Menschen mit besonderen Bedürfnissen den Wald zu erforschen. Ich möchte auch eine wissenschaftliche Arbeit drüber machen. Und der ganz große Joker meiner Erfahrung nach des Waldes ist die sensorische Vielfalt. Autismus ist ja oft mit einer sensorischen Wahrnehmungsstörung verbunden. Das war gerade beim Johnny ganz relevant. Der konnte kaum mit der Außenwelt in Kontakt kommen, weil alles zu intensiv für ihn war. Und durch dieses langsame Annähern an die verschiedenen Texturen, rau, kalt, nass, warm, glatt, weich, hart, bis hin zum Gehen im Wasser, sukzessive Steigerung von sensorischer Wahrnehmung, ist es uns gelungen, diese Wahrnehmungsstörung so abzubauen, dass Kontakt zur Außenwelt jetzt kein Problem mehr für ihn ist und keine Panikreaktionen auslöst. Und dieser Kontakt zur Außenwelt, auch auf der physischen Ebene, ist ganz wichtig, um eben bestimmte Lernerfahrungen möglich zu machen, die vorher nicht möglich waren.
Dann sage ich Dankeschön, dass Sie heute Vormittag darüber so offen berichtet haben.
Danke für die Einladung.
Eins gehört. SWR.